Vielleicht noch ganz kurz etwas zu diesem Film von Winfried Bohnengel. Er war letzte Woche samstags in Vox zu sehen, einem Privatsender, allerdings in einer halbstündigen Kurzfassung. Der ganze Film dauert 80 Minuten. Er ist weitgehend ein Porträtfilm des Münchner Neonazis Ewald Althans und zeigt diesen Neonazi ohne Kommentar, was ihm auch den Vorwurf einbrachte, dem Film, er sei eigentlich ein rechter Propagandaclip, wie es in konkret hieß.
Hören Sie nun 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Wer hat Angst vor Ewald Althans?
Gut, ja, Videokassetten natürlich. Meine große Waffe sind Tonbandkassetten und Videokassetten.
Wie viele vertreiben Sie da ungefähr?
Zehntausende. Und die schicke ich immer kostenlos in viele Länder, darunter Südafrika, Australien, Südamerika, wo es eine große deutsche Kolonie gibt, natürlich in alle Länder Europas. Und das ist eine sehr preisgünstige Trägerwaffe. Und die kann man sehr preisgünstig für $3 in alle Welt schicken per Luftpost. Normalerweise.
Der Film als Waffe. Für Ernst Zündel, der in Kanada lebende und tätige Altnazi, der nach Deutschland ein Einreiseverbot hat, gehören Videobilder zum Arsenal eines modernen Krieges. Die Signale, die der Bildschirm abfeuert, sollen ihre Wirkung zeigen. Die jeweilige Botschaft, die Szene für Szene auf die Zuschauenden abgeschossen wird, will immer nur eines: Gleichschaltung. Gleichschaltung von Botschaft und Empfänger. Sie muss jeden Einzelnen so treffen, dass er Ja zu ihr sagt. Und noch mehr: Sie müssen eine Anziehungskraft haben, die den totalen Bann herstellen, der ganze Körper muss Ja sagen zu den Bildern, muss zittern unter ihnen, der Mund muss atemlos sein dabei, um keinen Widerspruch anzustimmen. Alles muss vibrieren unter den Bildern, bis die Augen kapitulieren vor der Macht der Propaganda und der Kopf taub wird unter dem Gefühl, dass ich schön bin, dass ich der Beste bin. Die propagandistischen Bilder funktionieren nicht mehr als Botschaft, die sich in eine andere Sprache übersetzen ließen. Sie betäuben und berauschen. Sie erzeugen eine Vibration im Körper und keine kühle Pause im Kopf. Sie formen die täglich erfahrenen Stacheln im eigenen Fleisch zu einem Speer, den man mit aller Kraft gegen andere stoßen kann und muss, weil er sich sonst wieder in die Stacheln zurückverwandelt. Die Bilder produzieren Hass, Hass, Hass. Die Nazis haben technisch aufgeholt. Das Phänomen Hightech aufgemotzter Nazis war bereits in Rostock zu beobachten. Ausgestattet mit Funktelefonen gaben die Altnazis am Rand der Krawalle ihre Weisungen an die Gruppen auf der Straße weiter. Das Klischee von der fetten, harten Altglatze steht im Widerspruch zu dem scheinbar entkörperlichten, geheimnisvollen Feld der Hightech, der Kommunikation via E-Mail, Video oder Funktelefon. Zu Recht wird immer wieder vor der Vernetzung der rechten Szene gewarnt. Aber zumeist nur der Vernetzung wegen, ohne Sensibilität für die mediale Form dieser Zusammenschlüsse. Was sich da verschaltet über Infotelefone, Computerspiele und Videos, scheint unübersehbar. Ein bedrohliches Dunkel, ähnlich chaotisch und unheimlich wie ein ungewaschener Blumenkohl oder ein frisch verbrannter Kuchen. Und doch genauso faszinierend, ein wuchender elektronischer und kommunikativer Underground, ein geheimnisvoll dampfender medialer Leib. Wir kennen und fürchten die öffentliche Wandlungsfähigkeit der Rechten. Alte Zusammenschlüsse werden bei Entdeckung oder Verbot durch den Staat zurückgelassen und heimlich neu geknüpft. Oder der Name der verbotenen Gruppe wird durch einen anderen, weniger verfänglichen ersetzt. Gesamtgesellschaftlich geduldet besitzen die Nazi-Organisationen genügend Raum, ihre Kontakte aufrechtzuerhalten, mit neuen Kanälen und Verschaltungen auszustatten oder sich überraschend zu versammeln. Ein Beispiel dafür war die Irreführung der Öffentlichkeit am Todestag von Rudolf Hess, als die Rechten auf eine Kundgebung in Bischofferode hin mobilisierten und dann überraschend in Fulda im Schutz einer irregeführten Polizei ihre Präsenz zeigen konnten.
Neonazis aus ganz Deutschland wollen an diesem Wochenende zum 6. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess aufmarschieren. Alle Bundesländer haben Kundgebungen zu diesem Anlass verboten, aber die Rechtsradikalen wollen sich trotzdem treffen. Wo, das blieb bis zuletzt geheim. Die Kontrollen der Polizei konzentrieren sich auf den bayerischen Ort Wunsiedel, wo Hess begraben liegt, und auf Leipzig. Aber auch nach Bischofferode wollen die Neonazis ziehen, um Solidarität mit den Kali-Kumpeln zu demonstrieren.
Wenn ich einen Erfolg verbuchen kann, dann ist es, diese verschiedenen kleinen versplitterten Gruppen in Deutschland mehr oder weniger auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ein gemeinsames Ziel heranzuführen. Darunter möchte ich doch sagen, zum Beispiel, dass die Zusammenarbeit von verschiedenen Gruppen in den Märschen in Wunsiedel zum Beispiel zur Gedenkfeier von Rudolf Hess, da habe ich maßgeblich mitgewirkt, dass die zustande gekommen sind und dass die immer noch zustande kommen, weil eben doch große Streitereien und Differenzen bestehen. Und dadurch, dass ich A im Ausland bin, niemand drüben ins Gehege komme und weil ich so eine Art Eminenz-Krise darstelle, hören jüngere Kameraden besonders da schon drauf, wenn ich sage, lass uns den Waffenstillstand erklären, solange bis diese gemeinsame Sache gelaufen ist.
Ihre Taktik, spektakulär aufzutauchen, kurz und erschreckend, um sofort wieder zurückzuschlüpfen, zurück an ihre Orte, in ihre Kneipen oder Stadtteile, dieses Hin und Her zwischen Ausbruch und Rückzug in das Dunkel ihrer festungsähnlichen Orte bestimmt unser Bild von der Rechten. Für stramme AntifaschistInnen hat die Sache auch ihren Reiz. Sie verspricht Kitzel, ist voller ängstlicher Erwartungen und Spekulationen, ein Reiz, der auch verbindet, etwa jene leichte Beklommenheit angesichts der lauernden Heimlichkeit des Gegners, der plötzlich ans Licht treten könnte. Oder ganz allgemein vor der Rechten, die sich irgendwo im Schutz scheinbar geheimer Kommunikationsnetze verbirgt und fortspinnt, in einer gemächlich wuchernden Propagandamaschine, die hinter unserem Horizont in vergessenen Dörfern und Straßen ihre braunen Auswüchse hinterlässt. Vielleicht steckt dahinter auch das alte, paranoische Bild der Linken vom alles verschlingenden Moloch, vom übermächtigen, abstrakten Gegner, der einerseits alle Vorstellungskraft sprengt, aber andererseits mit einer scheinbar großen Klarheit als feindliches Gegenüber betrachtet werden kann. In den 70ern wurde der Imperialismus als Moloch ausgemalt, der in Vietnam sein wahres Gesicht gezeigt hatte, während er ansonsten eher unspektakulär sein Unwesen trieb. Heute scheinen es die Nazis zu sein, die manchmal akut wie ein Schock auftauchen und ein Flüchtlingsheim in Brand setzen. Und schon rennen sie wieder einmal einen schrecklichen Fernsehabend lang vor der Kulisse brennender Straßen über die Mattscheibe und beherrschen das Flimmern. Aber so schnell sie da waren, so schnell sind sie auch wieder weg, unsichtbar geworden. Sie haben sich vielleicht hinter der nächsten Kreuzung in einem Altglascontainer verschanzt oder in einer munterdumpfen Kneipe in einem rücksichtslosen Stadtteil, wo in der Bäckerei jeder hungrige Kleinkunde mit einer Hinterhältigkeit bedient wird, die einem erst später auffällt, wenn Mensch wieder auf der Straße ist. Dann aber schleunigst den Mund vollstopfen mit dem klebrigen, gottgleichen Glück eines traurigen und trostlos bezuckerten Berliner. Und zuinnerst wird die nackte, schwache Angst weggefuttert, bis man es irgendwann doch wieder zum Kotzen findet.
Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Er, der eigentlich eine miserable Partie am heutigen Nachmittag gespielt hat, er kriegt jetzt noch einmal aufopferungsvolle Worte von seinem Mannschaftskameraden, von Torhüter Uwe Gospodarek gesagt. Harald Czerny, Matchwinner oder Loser vielleicht bei den Amateuren des FC Bayern. Oder
Angst ist aber kein verfilztes, tief im Bauch wohnendes Gefühl. Angst, besonders die Angst, verschlungen zu werden, etwa von etwas Großem, das die eigene Vorstellungskraft sprengt, ist die typische Existenzweise im Spätkapitalismus. Pausenlos erneuert sich im Kapitalismus der Kosmos der Angst. Sie ist durchaus berechtigt, etwa jene, aus dem Flugzeug zu fallen, nachts überfallen zu werden oder Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden. Aber wir sind auch fasziniert davon. Das Unglück hat seinen Reiz. Bekanntlich nehmen die Gaffer zu oder bei Regen die Plastiktüten über den Haaren, die kleine oder die große, die schleichende oder die offene Katastrophe. Hauptsache, es haut in die Eier und hält dich auf Trab. Was Angst macht, ist das gesuchte Ereignis. Es verspricht etwas anderes, geile Horrorshow, sauber im Fernsehen, wenn endlich Reality flimmert und eine Stimme, sprachlos und irgendwie betroffen, stammelnd, das Maul darüber verzittert, was passiert ist. Am faszinierendsten sind die kurzen Katastrophenbilder in der Tagesschau. Die Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und hilflos wirkt. Oder der Busfahrer, der noch einmal dem Imbissstand ausweichen konnte. Faszinierend und irritierend dabei die anonymen, waghalsigen Tagelöhner in Sao Paulo, die auf dem Dach der S-Bahn lebensmüde durch die Stadt surfen. Jeden Moment können sie in den sicheren Tod fallen. Wir westeuropäischen Fernsehkonsumis sind sprachlos angesichts solcher Sinnlosigkeit. Aber gleichzeitig werden wir von Faszination geplagt, angesichts ihres Spiels mit dem Unglück. Wir haben alle Angst, aber um nicht pausenlos daran zu denken, dass wir in den Tod fallen, zwischen Hochhäusern kleingetreten oder von dem gigantischen Gesellschaftsübel verschlungen werden könnten, gehen wir einkaufen. Anstatt auf S-Bahnen zu surfen, wir sind ja nicht blöd. Lieber setzen wir uns dem Abenteuer der Kaufhäuser aus, bis wir mit der Ware im Sack die Angst vergessen können, anstatt auf S-Bahnen herumzutaumeln. Wir bevorzugen die harmlosere Mischung aus gepflegtem Kitzel angesichts einer neu erstandenen Ware, ob sie auch den Wünschen entspricht. Jene Mischung mit dem schlechten Gewissen über die ausgelebte Entfremdung und Konsumkacke, bis wir wieder aus Angst und Faszination vor dem pausenlos drohenden Unglück im Kapitalismus uns im Konsum einer neuen Ware, manchmal auch im Sex oder der Liebe verlieren können. Aber die Gefahr, so scheint es, bleibt und lässt nicht locker. Jabberwocky hat uns nicht vergessen.
Hört die ganze Welt zu Füßen, meiner Ansicht nach. Das richtige Alter, das richtige Aussehen, die richtige Statur. Sieht aus wie ein Edelgermane. 2 Meter groß, blaue Augen, blondes Haar, normalerweise. Und also er kann, wenn er sich gesund hält und wenn er vorsichtig taktiert in Deutschland, prophezei ich ihm eine gute und große Zukunft.
Das heißt? Was?
Das heißt, er kann in Deutschland, meiner Ansicht nach, mit seiner Generation zusammen das deutsche Schicksal wenden, in andere Bahnen lenken. Und er kann für Deutschland eine neue Ordnung schaffen.
Wer hat Angst vor Ewald Althans? Soll nun jeder Film über Neonazis seinen blauen Bohnengel bekommen? Winfried Bohnengel glaubt insofern an das Böse, dass es sich filmen lässt. Deshalb muss es aber nicht unglaubwürdiger werden. Und es muss deswegen nicht Verführung dummer sein. Kein Mensch weiß, warum die Hose in bestimmten Situationen runter muss. Und wenn sie unten ist, sehen wir hinter der Fassade meistens etwas, was nicht den Erwartungen entsprochen hat. Und das am allerwenigsten, wenn es nach dem Gesetz der Potenz auf verführerische Macht oder angstbesetzte Enttäuschung hinauslaufen sollte. Bei den Nazis liegt Verführung und Angst besonders nahe beieinander. Vielleicht beschäftigt Beruf Neonazi deswegen eher Männer als Frauen.
Zu schießen, Anlaufschuss und Tor! Das 5:4! Und damit haben es die Bayern geschafft. Und jetzt spielen sich hier unglaubliche Szenen ab. Bodo Ittner, Weins, rechte Ecke.
Dem Regisseur von Beruf Neonazi, Winfried Bohnengel, lässt sich viel vorwerfen. Etwa, dass er zu wenig über die Vernetzung der Rechten recherchiert habe, dass es ihm zu ausschließlich um den porträtierten Ewald Althans ginge. Der Film sei gefährlich. In einer Zeit wie der unseren könne nicht unkommentiert ein Neonazi gezeigt werden, der in der Gaskammer von Auschwitz die Shoah leugnet. Die öffentliche Haltung hat sich vom Historikerstreit bis zu den bösen Onkels immer mehr nach rechts verschoben. Was vor Jahren noch eindeutig rechts war, ist mittlerweile auf der öffentlichen Skala Richtung Mitte gerückt. Rechte Musik wird nicht bekämpft, sondern als Sozialfall bearbeitet. Und die Auschwitz-Lüge erfährt die Weihe einer Talkshow-Frage. Der antifaschistische Konsens innerhalb der Gesellschaft schrumpft.
Die Antifaschistinnen sehen ihre Aufgabe darin, Dämme zu errichten. Dämme gegen die Zunahme des rechten Pegels, der über die Ufer des antifaschistischen Konsenses treten könnte. Der Faschismus wird dadurch zu einem Problem, das im Zaum gehalten werden muss. Die Bedrohung kommt von außen. Wer sie beherrschen will, muss Festungen bauen. Dass Festungen keinen Weg in die Freiheit eröffnen, war selten eine Überzeugung innerhalb der Linken. Festungen, egal aus welchem Stein sie gebaut waren, ob aus Beton oder aus Gedankengebäuden, war immer die allgemein anerkannte Reaktion auf das Reaktionäre. Festungen gegen das Reaktionäre. Kam das dünne Eis zum Vorschein, auf das sie gebaut waren, wurde das Mauerwerk aufgestockt, bis der Schatten wieder über die brüchigen Stellen leckte. Ging es um den Faschismus, war das Eis immer besonders dünn. Ein Antifaschismus, der die Auseinandersetzung mit dem Faschismus auf einen Positionskampf in einer Öffentlichkeit eingefroren hat, die er auf unberechenbare Weise für Faschismus anfällig hält, macht es sich zu einfach. Was heißt denn Anfälligkeit für Faschismus und wie funktioniert überhaupt Öffentlichkeit? Lässt sich in der Aufarbeitung der Vergangenheit Faschismus zu einem Problem richtiger oder falscher Positionen reduzieren? Ende der 60er Jahre hatte etwa Ingeborg Bachmann den Faschismus sogar für jede Mann-Frau-Beziehung zugespitzt. Eine solche Ausweitung mag unzulässig sein. Genauso falsch wäre aber eine Verkürzung der Auseinandersetzung auf die Frage, was nun gesagt werden darf und was nicht.
Zurück ins Funkhaus.
Zurück ins Funkhaus.
Zurück, zurück, zurück.
Ganz schnell zurück ins Studio.
Wir beenden unsere Fußballkonferenzschaltung und geben zurück in die Funkhäuser.
Die Verurteilung von Beruf Neonazi als rechter Propagandaclip, wie etwa in Konkret, ist bereits in sich widersprüchlich. Das unkommentierte Geschwätz des porträtierten Jungfascho Ewald Althans ist fraglos faschistisch. Und wer dies anzweifelt, wäre tatsächlich unbelehrbar. Aber der Film lässt sich nicht auf solche Aussagen reduzieren. Er zeigt mehr. Er zeigt einen führenden Neonazi in seiner Vielschichtigkeit. Wie er Briefe in seinem Büro eintütet, sein hämisches Bedürfnis, serbische Antifaschistinnen mit Ustascha-Parolen zu piesacken, wie er mit seinen Eltern konfrontiert wird, in welchem Umfeld er sich bewegt, von altfaschistischen, senil wirkenden Rentnerinnen in seinem Büro bis hin zu den neofaschistischen Söldnern aus Ex-Jugoslawien und schließlich bis hin zur skandalträchtigen Leugnung der Shoah in der Gaskammer von Auschwitz. Der Film dokumentiert damit auch, dass Faschismus etwas Vielschichtiges ist, etwas, das sich nicht in rundweg überzeugenden Positionen und Aussagen erschöpft. Beruf Neonazi ist Aufklärung innerhalb der Mediengesellschaft.
Grausames Spiel der letzten Sekunden zu Ende.
Schluss unserer Sendung. Ich sage Ihnen bis zum nächsten Mal.
Jeden Samstag.
Das, meine Damen und Herren,
Mitspieler,
war die Bundesliga-Sendung.
Das war's. Redaktion und Technik sagt auf Wiederhören. Und
gerade indem Winfried Bohnengel einen Neonazi filmisch porträtiert, ohne die übliche Kommentierung einzuflechten, erinnert er daran, dass Faschismus mit Inszenierung, mit Bildern zu tun hat. Wenn Ingrid Strobel in Konkret darauf hinweist, dass beim Drehen eines Filmes, Zitat, alles durchdacht und inszeniert ist, also auch mit dem Porträtierten abgesprochen, so ist das keine nachlässige Kumpanei zwischen Bohnengel und Althans, sondern schlichtweg die Beschreibung dessen, dass es sich bei einem Film um ein Medienprodukt handelt und nicht um die hautnahe Wirklichkeit. Ein sich aufklärerisch gebärdender Antifaschismus, der um seine Position im öffentlichen Raum kämpft, kann nicht über die Tatsache hinweggehen, dass in der Mediengesellschaft Bilder vorrangig das Bewusstsein bestimmen. Allerdings nicht in einer Weise, dass jedes Bild uns unmittelbar einen klar umrissenen Inhalt aufzwänge. Gerade deshalb geht es darum, sich mit solchen Bildern und Inszenierungen auseinanderzusetzen, um überhaupt über sie reden und sich auseinandersetzen zu können. Wer sie verbieten will, verfällt ihnen wie kein anderer.
Trotzdem, ich kann also nur sagen, die Kameraden, die aus Kroatien zurückgekommen sind, wie der Kamerad Heinke, diese Leute sind als Idealisten gegangen und sind als Männer zurückgekommen. Das kann man aber wirklich sagen. Das muss man feststellen, denn das ist etwas, was ja in der Vergangenheit sehr geformt hat, dieser schreckliche Eindruck des Ersten Weltkrieges. Und dieser Kampf und dieser besondere Ernst, bis zum Tode hin im Kampf zu stehen, und ich meine, letztendlich stehen wir auch bis zum Tode oder in Todesgefahr in diesem Kampf, das schafft erst den Ernst der Situation, den Ernst, den wir aber auch brauchen. All diese ganzen Dinge, von den Spenden angefangen, über die Bücher, über die Vorträge, über die Kontakte, über die Gespräche, die geführt werden, ob das bei Kameradschaftsabenden ist und so weiter und so fort, all das hat uns ja eigentlich erst das Fundament gegeben. Und auch das möchte ich sagen mal, es spielt eine ganz große Rolle, dass wir jungen Menschen den Erfahrungswert mit uns nehmen können, dass ältere Menschen sagen, seid ihr stürmisch, geht ja auch oft mit der Zeit und anderes, wir glauben an euch.
Das Verdienst von Bohnengels Film ist es, ein Neonazi in die Öffentlichkeit unserer Mediengesellschaft überhaupt erst eingeführt zu haben. Aufgabe eines Antifaschismus wäre es, diese Chance zu nutzen und sich der Vielschichtigkeit des Dargestellten zu widmen. Althans produziert sich nicht in diesem Film, sondern wird von Bohnengel produziert.
Wir fliegen hier zu viele Tiere rum. Lass uns aber jetzt diese Ecke weggehen. Das ist eklig hier. Ganze Läuse müssen vergast werden. Flugläuse müssen ausgerottet werden. Ich gehe jetzt einfach. Ich warte jetzt hier nicht mehr. Ich will nicht mehr.
Ewald Althans ist die Hauptfigur eines 80-minütigen Films, so wie andere Personen der Öffentlichkeit längst nur noch als mediale Figuren zu fassen sind. Sich diesem durch Verbotsforderungen zu widersetzen, wäre fatal. Aufklärung in der Mediengesellschaft kann sich nicht im Wiederholen mehr oder weniger bewährter Formeln erschöpfen, sondern muss sich der Flut und dem Fluten von Bildern stellen. Er muss sie auf ihre Körperlichkeit und ihre Vielschichtigkeit untersuchen, anstatt sie mit Überheblichkeit als Propaganda vom Tisch zu wischen, ohne je verstanden zu haben, was Propaganda eigentlich ist. Über die filmische Qualität von Beruf Neonazi mag Mensch sich streiten können, aber ihn als untauglich für eine Auseinandersetzung oder ihn gar als Propaganda in all ihrer Plumpheit abzutun, ist nicht nur dumm, sondern auch Verdrängung. Verdrängung der Vielschichtigkeit der Einzelnen durch die filmische Montage in Bewegung gesetzten Bilder. Und es wäre wieder die alte, zwanghafte Philosophie der Angst. Was ist das für ein Antifaschismus, der Angst hat vor Ewald Althans?